Für wen oder was lebe ich?
Ich habe zum Glück eine Frau, die orthografisch sehr gut ist, zum Punkt Geografie. Ich hatte die Präsentation schon fertig und für wem oder was lebe ich geschrieben und habe dann gelernt, dass das nie geht, weil das eben ein N sein muss. Also habe ich eine Menge dazugelernt wieder mal und gemerkt, dass ich wenig Ahnung habe im Fach Deutsch. Genau, es ist mittlerweile der fünfte Teil in dieser Predigtreihe über die Offenbarung. Kapitel 13 ist heute dran. Und mir ist es immer ganz, ganz wichtig gewesen, es wird, denke ich, jetzt auch fast der letzte Teil gewesen sein, mir ist es immer ganz wichtig, dass wir wissen, was ist die Grundlage. Also die Grundlage der Offenbarung, von woher kann sie verstanden werden, von welchem perspektivischen Punkt spricht sie in mein Leben. Und ich möchte euch mal eine Grundlage vorstellen für meinen Tag. Und das ist die. Also eine Grundlage ist ganz wichtig. Meistens ist es so, wenn ich früh morgens aufstehe, dann gibt es erstmal Haferflocken. Das ist was ganz Tolles, weil dann kann man noch ein paar Äpfel ranschneiden, man kann einen Schluck Milch rangeben, ein paar Rosinen. Das ist ein perfekter Start für den Tag. Das ist eine Grundlage. Eine Grundlage für den ganzen Tag, und weil ich vormittags meistens nicht körperlich arbeite, komme ich damit auch bis zum Mittagessen eigentlich perfekt hin. Und wenn die Grundlage stimmt, dann überstehe ich auch Dinge, die mir nicht schmecken. Zum Beispiel ist es zum Mittag manchmal so, dass es solche tollen Dinge gibt wie Milchreis und Grießbrei. Da ist es für mich echt ein Akt der Demut, schon die Töpfe abzuwaschen, in denen das gekocht ist. Also selbst das ist für mich eine Überwindung, aber alle anderen essen das sehr gern. Aber ich habe ja meine Grundlage. Ich habe die Haferflocken. Und die sind da und das ist wichtig. Wisst ihr, im Leben ist das genauso und im Verständnis der Offenbarung auch. Die Grundlage muss stimmen. Also ich bin ein Kind Gottes. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und an seiner Hand gehe ich durchs Leben. Das ist meine Grundlage. Und natürlich kommen in meinem Leben Dinge, die mir nicht schmecken. Das ist völlig normal. Aber wenn die Grundlage da ist, wenn ich weiß, ich gehe an Jesu Hand, ich bin von ihm geliebt, er hat mich erkauft aus der Macht des Bösen, aus seiner ewigen Verlorenheit heraus. Ich bin in Ewigkeit ein Geretteter. Dann kann ich nur sagen, danke für diese Grundlage. Und jetzt kann ich alles andere in meinem Leben, das kann ich, Christus, mit dir bewältigen. Und genau das ist nämlich die Botschaft der Offenbarung. Die Grundlage dort ist, dass Jesus Christus der Herr ist über alle Zeiten. Dass er thront im Himmel, Kapitel 4, und von dort aus regiert. Und von diesem Thron aus, wenn man diese Perspektive hat, kann manches an Welle und Tsunami über unser Leben dahingehen. Ich habe euch mal zur Offenbarung mal eine ganz grobe Gliederung mitgebracht. Das ist wirklich schon eine ganz, ganz grobe Gliederung. Und zwar ist es so, dass in der Offenbarung die Grundlage ist, Kapitel 4. Der Thron Gottes, wir haben darüber eine Predigt gehalten oder gehört. Und dann gibt es so 3 Siebener Abschnitte. Das sind die 7 Siegel, Kapitel 6. Das sind die 7 Posaunen, Kapitel 8 bis 9. Und das sind die 7 Zornesschalen, Kapitel 15 und 16. Also das taucht immer wieder auf, manchmal sogar mit ähnlichen Inhalten, und das zieht sich so durch. Aber Grundlage, Thron Gottes. Und dann gibt es, und das ist heute ein Stück das Thema, Kapitel 12 bis 14 wird in den Bibelkunden die sogenannten Angriffe der feindlichen Mächte genannt. Ich finde das sehr schön, dass die Bibel, Gottes Wort, uns kein Wolkenkuckucksheim vermittelt. So nach dem Motto, ist alles nett, wir haben uns alle lieb, ist alles in Ordnung. Ist es ja auch. Aber dass es uns auch eine Realität über die Mächte dieser Welt und in meinem Leben liefert. Und dass die Bibel so ehrlich ist, dass sie sagt, dieser Angriff der feindlichen Mächte, der gehört zu dieser Weltzeit dazu. Das ist so. Und dabei ist es wichtig, dass ich auf die unumstößliche Grundlage immer wieder zurückgehe als ein Kind Gottes. Dass ich sage, ja, der Thron Gottes ist da, es wird regiert. Und ich lebe aus Kreuz und Auferstehung. Wir schauen uns heute mal so einen Text an, der uns mit Sicherheit nicht schmeckt. Also das ist wie Milchreis und Grießbrei am Mittag. Ne? Das ist wirklich erst einmal ein bisschen komisch zu lesen. Und ich habe auch bisher wenig Predigten über solche Texte gehört. Aber ich finde sie dennoch ganz, ganz wichtig. Und für mich war es auch einfach mal eine Freude, mich damit zu beschäftigen. Um ein Stück klarer zu sehen. Es ist, das, wie gesagt, dieses Kapitel 12 bis 14. Und wir lesen es unter zwei, Hauptpunkten. Das erste mit dem Ziel, dass wir lernen. Das ist für mich immer was ganz Wichtiges. Der Mensch lernt nur, wenn er sich mit Dingen auseinandersetzt, die ihm nicht bekannt sind. Dann lernt ein Mensch. Und auf der anderen Seite ist es so, das ist das zweite Ziel, dass ich auch darin jetzt Jesus Christus erkenne, der mich zutiefst lieb hat und der mir die Frage stellt, für wem lebst du? Für wem? Es ist ein Text über den Antichristus. Man könnte auch übersetzen den gegen Christus. Oder der, der sich anstelle des Christus setzt. Ich habe dazu einfach den Text in drei Abschnitte gegliedert. Und ich fange mal an, Verse 1 bis 4. Und wir können gerne, oder ihr könnt gerne im Stillen mitlesen. Da heißt es. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an, weil es dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Es tut mir sehr leid, erstmal, dass wir alle die, die heute was Erbauliches erwartet haben, hier erstmal nicht gleich erkennen. Aber ich werde es euch zeigen. Das ist mein Anspruch heute. Ne? Dass wir als Getröstete und Ermunterte hier rausgehen. Aber Fakt ist eins, was wir hier finden. Es gibt Mächte und Gewalten in deinem Leben und auch in meinem Leben. Mächte und Gewalten. Die greifen mich an. Und die schieben sich an die Stelle, wo eigentlich Christus hingehört. Ein kurzes Beispiel. Stellt euch vor, oder für viele von euch ist es ja so, ihr seid ein Kind Gottes, ihr habt ihm euer Herz gegeben, euer Innerstes. Ihr gehört ganz ihm. Und ihr wollt es auch. Ne? Das ist eure tiefste Überzeugung. Und dann gibt es Phasen, da seid ihr total im Frieden mit Christus. Aber es gibt durchaus auch den Punkt, dass ihr dann vielleicht mal auf euren Kontostand guckt und merkt, es ist weniger geworden. Und jetzt erlebt ihr in eurem Inneren eine totale Unruhe. Mist. Was wird denn jetzt? Weniger Geld. Komme ich überhaupt noch über die Runden? Wie soll denn das gehen? Und dann merkt man, dass man gedanklich in so einer Welt drinne ist, dass auf einmal gar nicht mehr Christus mein Herr ist, sondern bloß noch der Gedanken über meinen Kontostand. Und dann merkt man, es gibt Dinge, Mächte und Gewalten, die stellen sich und schieben sich an die Stelle, wo eigentlich Christus hingehört. Das Anti, ne, wenn man praktisch sagt, der Antichristus, müssten wir wissen, das sind zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Entweder er arbeitet ganz offensiv gegen Christus, das heißt Anti, gegen, oder eben anstelle von. Diese zwei Dinge gibt es. Und das ist ein ganz wichtiges Thema im Neuen Testament. Natürlich wagen wir uns selten darüber zu lehren oder eine Predigt zu halten, weil das für uns schon wahnsinnig weit weg ist. Da haben wir im 1. Thessalonischer Brief ein ganzes Kapitel über diesen Antichristus. Wir haben im 1. Johannesbrief ein ganzes Kapitel darüber. Die Offenbarung ist das Buch schlechthin, weil es nämlich die Frage klärt, wer ist anzubeten. Und da gibt es jetzt zwei Gleise. Und wir werden versuchen, das gleich ins Leben zu übermitteln. Aber das muss ich euch noch sagen. Es gibt biblisch zwei Gleise. Das erste Gleis, der Antichristus ist immer schon da. Sprich, er ist auch in der Gemeinde. Die antichristliche Macht finden wir auch in uns, wenn wir mal in uns reinhören. Der erste Johannesbrief macht es zum Beispiel, indem er sagt, wenn du in der Gemeinde nicht sagst, dass Jesus Christus der Herr ist, der Auferstandene, und dass Jesus der Christus ist, dann ist es antichristlich. Also wenn man praktisch nicht mehr Christus bezeugt als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das ist das erste Gleis. Und dann gibt es das zweite Gleis, dass es eine letzte antichristliche Gestalt am Ende der Zeiten gibt. Mit einem weltumfassenden System, das weltweit agiert und regiert. Und das eben die Anbetung beansprucht. Also etwas, was für mich als Kind Gottes nur Jesus Christus gehört. Ich möchte das mal deutlich machen an einem Bild. Und vielleicht atmet der ein oder andere aus. Jetzt wird es ein bisschen farbenfreudiger. Also das schauen wir sehr gern an. Meine Tochter Isa hat es die letzten 48 Stunden angeguckt. Ist das richtig, Stefanie? Ne? Ja, genau. Das ist ein Bild von König der Löwen. Und für die, die das noch nie gesehen haben, da gibt es praktisch einen König. Der ist unumstößlich. Das ist Mufasa. Das ist der große, schöne Löwe in der Mitte. Der sitzt auf dem Thron. Und er hat einen Sohn, das ist Simba. Ne? Das ist dieser, der da zu seinen Füßen sitzt. Und jedem ist klar, das ist der Erbe. Der ist auch mal König. Aber in jeder guten Geschichte gibt es einen Bösewichten. Und das ist links. Das ist der Onkel von Mufasa. Der heißt Scar. Und wisst ihr, was der will? Der will sich auf den Thron setzen. Das ist sein innigstes Anliegen, dorthin zu kommen, wo Mufasa ist. Und das ist genau der Punkt bei dem Thema des Antichristus. Der will dorthin auf den Thron, der eigentlich schon besetzt ist. In deinem Herzen, in unserer Gemeinde. Natürlich schmückt es die Offenbarung aus. Sie hat eine Bildersprache dafür. Ne, weil nicht jeder gleich das verstehen soll. Das waren gefährliche Zeiten. Aber es ist so, dass praktisch der Drache, der Satan selbst, versucht, dieses Tier auf den Thron zu bekommen. Und er wird es schaffen. Und dann, für alle die, die da mal ein bisschen Energie reinsetzen wollen, lest mal Kapitel 13 und Kapitel 4 im Vergleich. Da wird man merken, der Teufel, der äfft Gott nach. Da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten zwischen dem Thron Gottes und dieser Throngeschichte. Und ich habe die euch mal notiert und aufgeschrieben. Also diese Verse 1 bis 4, wenn man das da mal liest und mit Kapitel 4 vergleicht, da klingt das alles wie Erlösung. Da kommt eine Gestalt, ne, die agiert und die setzt sich auf den Thron. Es herrscht eine überaus große Fülle an Macht. Also man merkt richtig, wie da ein ganzer Hofstaat unterwegs ist. Es ist ein ganzes System, die Häupter, die Kronen, es wird auf einen Thron gesetzt. Also es ist ein ganzes Netzwerk, was da agiert. Und dann gibt es noch was, es gibt eine wundersame Heilung. Ich habe hier geschrieben, Wunder werden wahr. Erinnern wir uns Ähnlichkeiten, das Lamm, das geschlachtet ist. Ne, da ist auch so, ne, da haben wir eigentlich das geschlachtete Lamm, was für uns sein Leben gegeben hat, aber das wieder auferstanden ist. Und hier diese Nachäffung, es ist ein Haupt, eigentlich tödlich verwundet, aber es erfährt Heilung. Und dann, und das ist eigentlich das Größte, es wird aufgrund dieser Heilung angebetet. Großes Staunen. Die Menschen staunen hinterher und sagen, Mensch, was ist denn das? Also wahnsinnig ähnlich, aber eben ein völlig anderer Geist. Das ist wie bei König der Löwen. Man könnte ja sagen, am Ende ist doch egal, ob Mufasa oder Scar auf dem Thron sitzt. Nein, es ist nicht egal, weil es aus einem anderen Geist ist. Wir kommen dann gleich nochmal dazu, das Tier kommt von unten, Christus kommt von oben. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und deswegen gipfelt die Frage der Offenbarung in den zwei Fragen. Was wird angebetet in deinem Leben? Für wen oder was lebst du? Und das ist die Herausforderung in der Zeit des Johannes. Und wir müssen uns versuchen, das nicht nur fürs Hier und Jetzt zu verstehen, sondern den ersten Verstehenshorizont in den damaligen Gemeinden zu verstehen. Zur damaligen Zeit war Kaiser Domitian an der Macht. Ein Herrscher sondersgleichen, im negativen Sinne. Der hat, wenn der eine Anordnung geschrieben hat, dann hat er zu Lebzeiten darüber geschrieben, der Herr unser Gott befiehlt. Was würdest du machen, wenn du einen Brief nach Hause bekommst von irgendeinem Amt und darüber steht, der Herr unser Gott befiehlt? Da steht man da und denkt, Mensch, was ist denn das? Das ist etwas, was im Römischen Reich zur Mode geworden ist. Kaiser Augustus ist nach seinem Tod zum Gott erhoben worden. Der hat sich das zu Lebzeiten nicht getraut. Seine Nachfolger haben gesagt, Mensch, das können wir auch einfacher haben. Wir machen das gleich zu Lebzeiten. Da konntest du nicht widersprechen. Das ging nicht. Und da merkt man auch, die haben versucht zu überleben. Wenn man sich in diese Zeit mal reinversetzt und sich da mal hineingibt, dann merkt man, das Römische Reich zur damaligen Zeit, die hatten übelste Probleme. Die hatten sittliche, moralische Probleme. Die Familien, das passte nicht mehr. Die hatten finanzielle Probleme, massive finanzielle Probleme. Und jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten, was man machen könnte. Man kann auf der einen Seite sagen, gehen wir die Felder Stück für Stück an und versuchen Ordnung reinzubringen. Das ist anstrengend. Oder aber, ich setze mich als König über das Chaos drüber weg und sage, ich stehe einfach drüber. Wir machen das so, wie es ist, Punkt. Und die haben diesen Weg gewählt. Ich möchte euch das mal versuchen, in einem Bild zu verdeutlichen, was mir wichtig ist. Bei uns zu Hause gibt es immer wieder Punkte, da sieht es liederlich aus. Ne? Also jetzt habe ich wieder ein System in meinem Arbeitszimmer, ich freue mich drüber. Es gibt immer Punkte, die müssen aufgeräumt werden. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann sagen, okay, es herrscht an vielen Punkten Chaos und ich versuche hier an diesem Punkt anzufangen, Ordnung reinzukriegen. Oder ich sage, nur das Genie beherrscht das Chaos, mir doch egal. Es geht auch. Und es ist der einfachere Weg. Und genau diese Kräfte wirkten damals im Römischen Reich. Und jetzt müsst ihr dir vorstellen, jetzt bist du ein Kind Gottes in dieser Zeit. Du bekommst den Brief und drüber steht, der Herr unser Gott befiehlt. Was tust du? Und das war die Problematik. Natürlich kann ich mir die Frage dann stellen, geht das? Kann ich jemanden diese Machtfülle lassen? Kann ich mich vor so einer menschlichen Überhöhung, kann ich das zulassen? Und das hat ihn zutiefst bewegt und angefochten. Und da war eben die Frage, wem bete ich an? Vor wem gehe ich auf die Knie? Und jetzt versuche ich es wieder zu übertragen in unser Leben, um mal zu klären, was Anbetung ist. Anbetung ist nicht, wenn wir ein Lied singen. Auch, aber nicht nur. Und ich möchte euch mal mit einer Geste darstellen, was Anbetung bedeutet im tiefsten Sinne des griechischen Wortes. Ich habe den Jonathan gewinnen können als meinen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Kannst du mal bitte ganz kurz nach vorne kommen? Stell dich einfach mal da in die Mitte hin und schau mal zu mir. Genau. Okay, und ich verdeutliche euch jetzt mal, was Anbetung bedeutet. Anbetung bedeutet, ich nehme den Fuß von jemandem, ich freiwillig, und setze ihn auf meinem Haupt und sage damit, ich gehöre dir. Das ist der tiefste Sinn des Wortes Anbetung. Und ich habe mal ein paar Fragen dazu noch formuliert, um das mal ins Hier und Heute zu übersetzen. Man könnte auch fragen, wem gilt deine Liebe? Wem gilt deine Bewunderung? Vor wem hast du letzten und endgültigen Respekt? Wen oder was fürchtest du? Was gibt dir Befriedigung? Wem gibst du deine Schätze? Wofür engagierst du dich am meisten? Das ist ein Fragenkatalog für dich und für mich, die Frage beantworten, wem betest du an? Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Das ist nur ein Bauchgefühl. Vielleicht würden und ich selber viele Fragen mit meinem eigenen Ich beantworten. Ne? Wem oder was fürchtest du? Doch oft nur mich selber. Wem gibst du deine Schätze? Na, die bleiben natürlich bei mir. Ne? Also ganz oft ist dieses Ich eigentlich hier der Punkt. Das muss nicht stimmen, ist nur so ein inneres Bild. Ich weiß nicht, wie ihr das beantworten würdet. Und natürlich ist bei mir eine Frage aufgetaucht, eine ganz wichtige Frage. Man kann jetzt auch nochmal biblisch sehen, was ist eigentlich Anbetung im biblischen Sinne? Und ich habe mal nur mal nachgeguckt, wann kommt das Wort Anbetung im Alten Testament das erste Mal vor? So, dass wir es mit Anbeten übersetzen. Und das finde ich total verrückt. Das erste Mal kommt es in 1. Mose 22 vor, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Das sagt Abraham mehrmals, wenn ich angebetet habe. Also da merkt man für den Abraham, wenn er das Wertvollste in seinem Leben bereit ist zu geben, ist es Anbetung. Er musste es dann nicht. Ne? Wann kommt es das erste Mal im Neuen Testament vor, das Wort Anbetung? Und zwar bei den Weisen aus dem Morgenland. Das sind die Gebildetsten der Gebildeten. Das ist die Elite der Elite. Wenn jemand stolz auf sein Lebenswerk sein konnte, dann diese Männer. Wenn jemand einen Durchblick hatte, dann sie. Und sie waren sich nicht zu fein, um vor diesem Kind vor der Krippe auf die Knie zu gehen. Sie waren sich nicht zu fein, ihre Schatzkammern zu öffnen und ihre Schätze dort zu lassen. Das finde ich so ein wunderbares und schönes Bild. Das sind die zwei ersten Bemerkungen zum Thema Anbetung im Alten wie im Neuen Testament. Und überall haben sie was mit Geben zu tun. Also hier merkt man, wir sind da irgendwie manchmal bei dem Wort auf einer falschen Spur. Ich möchte einen dritten Punkt gehen und möchte fragen, wo sind die Unterschiede zu Kapitel 4? Ich habe das vorhin schon angedeutet. Dieses Tier, von dem ja die Rede ist, das kommt von unten. Christus kommt von oben, ich hatte es schon gesagt. Es zeichnet sich durch Zorn aus und Angst aus. Wie komme ich darauf? Unmittelbar davor wird der Sturz des Satans in Kapitel 12 beschrieben. Und da heißt es, dass er in Zorn gerät, weil er wenig Zeit hat. Also ich finde das ganz bemerkenswert, dass praktisch die böse Macht, die agiert aus Zorn und Angst heraus, weil sie weiß, die Zeit ist so gut wie abgelaufen. Und dann ist eben das, was dann das aller für mich Wichtigste ist, dieser Antichristus, sei es eine Person, ein System, es kann nicht lieben und wird nicht geliebt. Die Offenbarung beginnt im Kapitel 1, Vers 5. Christus ist der, der uns lieb hat und den wir lieben. So bekennt die Gemeinde. Das wird bei dem Antichristus nie gesagt. Er kann nicht lieben. Er hat Zorn und Angst in sich. Genauso wie sein Herr, der Teufel selbst. Und wir erleben, dass er trotzdem kollektiv bewundert wird. und er hat eine Haltung des Kampfes. Die Gemeinde sagt praktisch, wer kann, oder seine Gemeinde sagt, wer kann gegen ihn bestehen? Und jetzt kann man das natürlich wieder, ne, ich sag mal so, in einer Blase lassen und es geht uns nichts an. Aber ich möchte schon mal übersetzen in mein Leben und fragen, welchem Motiv folge ich denn? Wie ist denn meine innere Haltung? Wie sind meine Beziehungen? Wie bearbeite ich meine Konflikte? Was lege ich an den Tag? Eine Kampfeshaltung aus Zorn und Angst? Ein Weg des Selbstruhmes, dass ich mich hinstelle und sage, wenn es jemand begriffen hat, dann ich? Folge ich selber, das muss ich mich auffragen, folge ich der Maßgabe der Bewunderung? Möchte ich von anderen anerkannt sein und bewundernd sein? Wenn das ist, dann sind es antichristliche Mächte, die in mir wirken. Ich muss einfach wissen, als ein Kind Gottes, ich bin jemand unendlich Geliebtes von Gott selbst. Und deswegen muss ich auch nicht mehr jeden Kampf kämpfen. Ich muss es gar nicht. Und ich kann deswegen auch einfach mal sagen, ich weiß es nicht. Die Freiheit habe ich. Die habe ich. Durch Christus. Und das ist für mich eine Frage an mein eigenes Herz. Welchem Duktus folge ich? Wir lesen weiter. Wir machen nur die Verse 1 bis 10, Kapitel 13, die Verse 5 bis 8. Jetzt wird praktisch erzählt, wie dieser Antichristus agiert. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Das ist die Zeit praktisch, die Wirkungszeit. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm gegeben, Macht über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Alle, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Die antichristliche Macht, ich habe sie gesagt, sie ist immer schon da, aber sie hat eben auch eine letzte Gestalt. Und hier erleben wir, hier offenbart sie sich, an was wir sie erkennen. Diese antichristliche Gestalt zeichnet sich aus, und ich sage es jetzt ganz volkstümlich, durch eine große Fresse. Ihm wurde ein großes Maul gegeben. Also erhaben, dem Selbstruhm verfallen, stolz über alles. Und ich will das gar nicht denken für andere, sondern ich will das denken für mich selber. Wie oft ist es so, dass ich auch einer großen Erhabenheit, ne, meinen Weg gehe? Wie ich mich selber überhebe, auch über andere? Das ist ein Lauern in meinem Herzen. Diese Gefahr ist da. Und das ist ja gerade das, was uns so schwer macht. Es macht uns so schwer in Beziehungen, in Familien, in Gemeinden, wenn ich denke, mein Bild, meine Meinung, das, was ich habe, steht höher als alles andere. Das ist ein wahrhaftes Problem und ein Punkt, der uns auseinanderbringt und nicht zusammenbringt. Auch das sind diese Züge eines Christus, der gegen Christus arbeitet. Und dem gegenüber, und das finde ich total genial, steht Jesus, unser Herr. Und wisst ihr, was Jesus über sich selber sagt? Das finde ich so schön. Er sagt über sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das komplette Kontrastprogramm. Und als Jesus Christus in die Mangel der Mächtigen kamen, in seiner Passionszeit, in seinem Leiden, in seinem Sterben, hat er sich durch ein was ausgezeichnet, nämlich durch Schweigen. Die große Fresse, das Lästern, die Versprechungen, das sind typische Zeichen des Antichristus. Und jetzt ist natürlich klar, dass wenn ein Domitian sagt, der Herr unser Gott befiehlt, dass das logisch war, dass das damalige Staatssystem ein wirklicher Feind war für die Gemeinde. Und Adolf Pohl, einer der besten Ausleger der Offenbarung schlechthin, sagt deswegen, deshalb ist eine Gemeinde nie staatsfeindlich, aber sie ist staatskritisch. Sie ist nie anbetend, die Gemeinde, aber sie ist fürbittend. Weil sie nämlich gelernt hat von Grund auf, dass sich manchmal die Wege kreuzen und dass andere Menschen etwas verlangen, was nur Christus gehört. Und dort muss sie, weil sie gar nicht anders kann, sozusagen ein Gegenprogramm zeigen und sagen, nee, ich nicht. Immer wieder muss die Gemeinde Jesu Christi erleben, und sie erlebt es auch jetzt, dass sie deswegen verfolgt wird, weil sie Gott mehr gehorcht als den Menschen. Und immer wieder wurde sie niedergebrüllt. Ich habe mal ein kleines Beispiel für euch mitgebracht, und zwar zum Thema des Niederbrüllens. Es gab ja auch in unserer jüngeren Geschichte in Deutschland gab es Menschen, die aufgrund ihres Glaubens widerstehen mussten. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie so ein Großmaul, so ein antichristliches Großmaul agiert, dann beschäftigt euch mal mit der Person des Roland Freislers. Er war Richter am Volksgerichtshof in der Nazizeit. Und er hat praktisch die Attentäter um Stauffenberg vernommen und abgeurteilt. Dass die alle sterben sollen, war schon klar. Man hat praktisch einen Schauprozess inszeniert. Und ihr könnt es gerne, kann man angucken, eine Dokumentation auf YouTube, die Widerstandskämpfer und Roland Freisler, da findet man das. Es gibt auch sehr viele schöne Bücher darüber. Und er hat die regelrecht niedergebrüllt. Und man hat versucht, diese Menschen, das ist der Hans-Bernd von Heften, einer von denen, hat man versucht, sozusagen wie lächerlich darzustellen. Man hat ihnen manchmal bloß eine Strickjacke bei dem Prozess übergeworfen. Die alten Männer bekamen ihr Gebiss nicht reingemacht. Sie mussten praktisch ohne Zähne vor dem Volksgerichtshof stehen. Dann hat man das aufgenommen, weil man das in der Wochenschau zeigen wollte. Und man hat gemerkt, das können wir ja gar nicht zeigen, weil die Leute ja überhaupt gar nicht einknicken. Und da wurde dieser Hans-Bernd von Heften, der wusste, in ein paar Stunden bin ich tot. Da wurde angebrüllt zum Thema Führer, was er darüber denkt. Und da hat er in einer Seelenruhe in diesen vollen Gerichtssaal diesen Satz gesagt. In meinem Verständnis ist der Führer ein großer Vollstrecker des Bösen. Wenige Stunden später war er tot. 38 Jahre alt, 5 Kinder, verheiratet. Wir merken, es gibt die Schnittpunkte, wo ich für meinen Christus gar nicht anders kann. Ich habe letzte Nacht noch ein bisschen Biografie Paul Schneider gelesen. Paul Schneider saß in Buchenwald und man hat ihn angeboten, auch verheiratet, mehrere Kinder zu Hause. Man hat ihm gesagt, Herr Schneider, wenn Sie mit unserem Staat loyal agieren, dann schicken wir Sie nach Hause. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Sie können mich gerne nach Hause schicken. Ich werde den ersten Bordstein von Weimar benutzen, um von den Gräueltaten, die hier geschehen, zu berichten. Er hat am Ostersonntag, ich glaube es war 1939, ich weiß nicht genau, wann er verstorben ist, aber es war glaube ich 39, hat er aus dem Bunker heraus auf den Appellplatz gebrüllt als Pfarrer, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wisst ihr, das sind Menschen, deren Herz bei Christus war. Und die klar gesehen haben. Wir können dankbar sein für unsere Verhältnisse, in denen wir leben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen auch wissen, es gab auch solche Zeiten. Und irgendwo auf dieser Welt gibt es gerade solche Zeiten. Und dann gibt es eine Gruppe, die nicht auf die Knie geht im Bibeltext. Und zwar ist das die Gruppe, die von Anfang an im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes steht. Mann, oh Mann, die gehen nicht auf die Knie. Das finde ich verrückt. Natürlich ist die Frage, wie ist denn das jetzt? Gehöre ich dazu? Und ich will nur mal ein was dazu sagen. Nur ein was. wenn Christus dein Herr ist, wenn du mit ihm durchs Leben gehst, dann habt ihr einen uneinholbaren Vorsprung vor allem Bösen dieser Welt. Ich kann das ja gar nicht begreifen. Vor Anbeginn der Welt stehe ich in diesem Lebensbuch. Und ich stelle mir das so vor, ich stehe an Jesu Hand und dann kommen manchmal die Lawinen des Bösen auch über mein Leben herein. Und dann gucke ich zu meinem Christus hoch und sage, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt Jesus zu mir, also pass mal auf, wir haben so einen Vorsprung, wir zwei, durch meinen Tod am Kreuz, den holt niemand ein. Niemand. Da kann toben, was will. Ich bin doch der, der an dir gehandelt hat. Ich bin doch der, der den Vorsprung rausgearbeitet hat durch meine Liebe. Deswegen schau mich jetzt an und schau zu mir. Und deswegen ist die Frage so wichtig, bist du ein Kind Gottes? Bist du es? Wem gehört dein Herz? Und ich mache da immer wieder im besten Sinne des Wortes Werbung dafür, dass du auch mit jemandem betest und sagst, ich übergebe mit einem Zeugen mein Leben Christus. Weil wie wunderbar ist es, wenn es in deinem Leben mal eng wird, auch in meinem, wenn ich sagen kann, meine Gefühlslage ist jetzt ganz schwierig, aber ich weiß, ich gehöre zu Christus und der Paul ist mein Zeuge, weil der war damals dabei, der hat's gesehen. Der hat mit Amen gesagt. Das ist was ganz Zentrales für unser Leben. Eine Lebensübergabe an den Herrn dieser Welt. Das Einzige, was gegen diesen Antichristus besteht, ist, dass ich sage, ich will eingetragen sein in das Buch des Lebens des Lammes, der wirklich die Macht hat durch seinen Tod am Kreuz. Ich möchte abschließen mit den letzten paar wenigen Versen. Verse 9 bis 10. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. In unseren Tagen hört man oft Schlummersprüche. Wisst ihr, was Schlummersprüche sind? Wenn ich sage, alles halb so schlimm. Wenn ich sage, das wird schon wieder. Oder wenn ich sage, die Suppe wird nie so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Das ist ein Schlummerspruch. Aber die funktionieren im Leben oft nie. Stell dir vor, du stehst am Sterbebett eines Menschen oder an einem Krankenbett. Dann kannst du nicht sagen, die Suppe wird nie so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Da brauchst du andere Worte. Stell dir vor, eine Familie löst sich im Streit auf. Das Chaos ist groß, die Verzweiflung riesig. Da kann ich nicht der Mutter auf die Schulter kloppen und sagen, es wird schon wieder. Da brauche ich eine andere Hoffnung. Und deswegen ist es so wichtig, kein Schlummerspruch, sondern der Anspruch von Christus. Hat jemand Ohren, der höre hin, hör auf mich. Und wie geschieht das? Und da haben wir diese zwei Worte. Auf der einen Seite Geduld, ein geduldiges Ausharren, auf das Christus wiederkommt. Und dann dieser Glaube der Heiligen, die letzte Wortgruppe. Glaube geschieht nicht einzeln, sondern ist ein Gemeinschafts, nicht nur ein Gefühl, sondern eine Gemeinschaftsgewissheit. Ich brauche den anderen. Ich möchte diese Predigt zusammenfassen mit ein paar Punkten. Impulse. Es kommen Dinge und Zeiten, die schmecken mir nicht. Der Antichristus stellt sich gegen und anstelle von Christus. Die Frage an dich, wen oder was betest du an? Die Fragen überlasse ich dir gern, melde dich, ich schicke sie dir zu oder gebe sie dir. In welchen Lebensthemen schlage ich den Weg des Selbstruhms unter großen Klappe ein? Bete um Klarheit, auf dass du das Antichristliche erkennst. Ein Ja zu Christus bedeutet einen uneinholbaren Vorsprung vor dem Bösen. Der holt dich nie ein, schafft er nicht. Deswegen nicht weiter schlummern, sondern auf Christus hören. Amen.